Bericht von der Ausgießung des Heiligen Geistes nach der Überlieferung des Lukas in der Apostelgeschichte. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer. Und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, gottesfürchtige Männer aus jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Getöse sich erhob, lief die Menge zusammen und sie wurde verwirrt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es erstaunten aber alle und verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle, die hier reden, Galiläer? Und wie hören wir, jeder in seiner eigenen Sprache, in der er geboren ist? Parther und Meder und Elamiter und die, welche Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygia und Pamphylien, Ägypten und die Gebiete Libyens bei Kyrene bewohnen, und die hier weilenden Römer, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden. Und sie erstaunten aber alle und waren ratlos und sagten einer zum anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit den 11 Jüngern auf, erhob seine Stimme und redete sie an: Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr Jerusalem bewohnt, das sei euch kund und horchet auf meine Worte. Denn nicht sind diese, wie ihr annehmt, betrunken. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern hier erfüllt sich, was durch den Propheten Joel gesprochen worden ist. Und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott: Da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Greise werden Träume träumen. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchqualm. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Liebe Gemeinde, die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch ist das bedeutsamste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ja, es ist ihr Wendepunkt. Ich glaube, dass die Bedeutung dieses Ereignisses von der Christenheit bis heute nicht begriffen worden ist, obgleich wir seit 2000 Jahren Pfingsten feiern. Wir können darum noch weniger erwarten, dass es in den Chefetagen der großen Konzerne verstanden wird oder in den Wandelhallen der Regierungsgebäude der Welt oder in den Sitzungszimmern der militärischen Berater. Dennoch, ob wir es begriffen haben oder nicht, es ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Wende, wohin? In welche Richtung? Zum Guten? Zum Schlechten? Zum Wohl oder zum Wehe? Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch geht die Geschichte der Menschheit unaufhaltsam ihrer Reifung und Vollendung entgegen. So etwas geschieht nicht von selbst. Für Vollendung, Reifung braucht es eine treibende Kraft. Der Mensch reift nicht von selbst und die Menschheit auch nicht. Die treibende Kraft ist der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch. Die Geschichte geht seitdem nicht einfach weiter. Sie geht ihrer Vollendung entgegen mit Wohl und Wehe, mit Gutem und Schlechtem. Mit Jesus von Nazareth ist Gottes Gegenwart eingegangen in die Geschichte eines Volkes, seine Gegenwart in der Gestalt einer Person. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch ist Gottes Gegenwärtigkeit eingegangen in die Geschichte der Menschheit, im Personengeist. Nicht mehr länger begrenzt auf einen Menschen in Israel, eingegangen im Personengeist in diese Welt, in Fleisch und Blut von Menschen. Im Bericht über das Pfingstgeschehen wird allerdings auch von Ereignissen berichtet, die wenig hoffnungsvoll klingen für unsere Ohren. Blut, Feuer, Rauchqualm, Finsternis der Sonne, Blut über dem Mond. Bevor die Vollendung erreicht wird. Wir verbinden mit Pfingsten aber Blumen, Pfingstrosen, Frühling, blühende Natur, Frühsommer, Wärme und endlich mal Sonne. Wir empfinden es schon fast als eine Katastrophe, wenn, wie gehabt, es an Pfingsten regnet. Es ist verständlich, dass wir Ausschau halten nach Ereignissen der Hoffnung für uns Menschen. Das war schon immer verständlich. Aber heute, indem wir ein Leben führen, bewusst weltweit, und langsam verstehen beginnen, dass wir Menschen in einem Boot sitzen in dieser Welt und es keine Fluchtländer mehr gibt, ist das Ausschauen nach Hoffnung, die Sehnsucht nach Frieden umso größer. Sehnsucht nach Freude, nach einer Botschaft der Lebensfreude, und der Erfahrung der Lebenskraft. Es ist darum berechtigt zu fragen, wo denn in diesem beschriebenen Ereignis das Evangelium zu finden sei. Denn der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi. Und Jesus Christus steht für die heilsame Nähe Gottes zu uns Menschen. Er steht für die gute Nachricht. Also kann sein Geist doch nichts anderes wollen, als diese Wirklichkeit der Gegenwärtigkeit Gottes für uns Menschen weltweit zum Ausdruck zu bringen. Eine Tragik in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums besteht meines Erachtens darin, dass die Glaubenden schon immer gern Erlösung wollten. Aber fertig, bitte. Als Ergebnis, bitte. Himmel auf Erde, bitte als Zustand. Jemand soll uns das besorgen. Reich Gottes, hier und jetzt, natürlich für uns und andere. Aber sie haben den Erlösungsweg sehr bald verleugnet. Aber die Christenheit ist nicht berufen, eine fertige Erlösung zu bringen, sondern den Erlösungsweg zu gehen. Teilzunehmen an einem Werk des Heiligen Geistes mit ihrem Leben um den Preis ihres Lebens. Und nicht die Welt mit Rezepten zu überschwemmen, die sie selber nicht kochen können. Teilzunehmen am Weg Gottes, an seinem Weg der Vollendung der Menschheit, mit ihrem eigenen Leben. Es gehört zur guten Nachricht der Geschichte, dass es solche Menschen gab und gibt. Und die Anfrage, an diesem Weg teilzunehmen, auch an uns heute ergeht. Es ist der Ruf des Geistes an uns alle, teilzunehmen mit unserem Leben am Erlösungsgeschehen in der Dimension unserer persönlichen Lebensgeschichte. Darum wollen wir uns jetzt einem wesentlichen, entscheidenden Aspekt des Heiligen Geistes zuwenden, nämlich seiner Sprache. Der Heilige Geist hat, wie alles, was sich ausdrückt, eine Sprache, eine ihm eigene Sprache. Und diese seine ihm eigene Sprache war es, die Erstaunen auslöste, Verwirrung, Verwunderung und Verwechslung. Nicht gerade eine Verwechslung, die man als ein Kompliment bezeichnen könnte, wenn man Menschen, die mit Heiligem Geist erfüllt sind, mit Betrunkenen verwechselt. Und folglich gab es auch zweierlei Reaktionen darauf. Die einen, die fragten, was soll das bedeuten? Und die anderen, die es wussten, mit Spott. Betrunken. Diese Sprache aber, die hier geredet wurde, ist die Sprache des Heiligen Geistes und Einfallstor für Gottes Gegenwärtigkeit in unser persönliches Leben. Und nichts sonst. Niemand lernt Gott kennen, außer durch diese Sprache. Niemand lernt in Gottes Herz zu schauen, außer in dieser Sprache. Niemand. Keine Religion der Erde. Keine seelische Sehnsucht der Menschen. Keine Anstrengung unseres Geistes vermag uns das Herz Gottes zu öffnen, außer diese Sprache. Sie ist die einzige Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben als Mensch und mit seinem persönlichen Leben teilzunehmen am Erlösungsgeschehen Gottes in dieser Welt. Es ist auch die einzige Möglichkeit, aus dem Zustand der Verwirrung, der wohl auch kennzeichnend ist für unsere Generation, und der endlosen Verwechslungen herauszukommen, zu einer Klarheit, Einsicht zu gewinnen in den Zusammenhang der Gedanken Gottes, eben auch im eigenen Leben. Welcher Art nun ist die Sprache des Heiligen Geistes? Welcher Art ist sein Wesen und was sind seine Eigenschaften, seine Eigenheiten? Wer eine fremde Sprache lernen will, der muss zunächst einmal hören. Und zwar hören, ohne zu verstehen. Ich weiß, dass das eine Qual sein kann, wenn es zu lange geht. Aber es bleibt keine andere Möglichkeit, als erst einmal hören, was man nicht versteht. Der zweite Schritt ist, zu lernen, eine frohmachende Entdeckung zu machen. Nämlich, dass man in der fremden Sprache etwas versteht. Und das muss man ganz einfach mal erlebt haben. Eine fremde Sprache hören. Und irgendwann einmal taucht ein Wort auf und man versteht wenigstens das Wort. Nicht unbedingt das, was jener sagen will. Aber man beginnt zu entdecken, dass man verstehen kann. Ein großes Erlebnis. Und der dritte Schritt ist die unvergleichliche Freude, sich in der anderen Sprache ausdrücken zu können. Dabei weiß natürlich jedermann, dass es ein Unterschied ist, ob man in der fremden Sprache nur nach der Straße fragen kann, nach dem Hotel und nach der Menükarte. Oder noch nach der Uhrzeit. Oder ob man mit dem anderen auch über innere Dinge sprechen kann. In einer fremden Sprache sich ausdrücken. Und den anderen verstehen. Jede Sprache öffnet eine Welt. Zu jeder Sprache gehört eine Welt, nicht nur Wörter, auch nicht nur Landschaft. Häufig ja das Einzige, was uns dazu bringt, die Anstrengung zu unternehmen, überhaupt eine fremde Sprache zu lernen. Sprache ist immer auch Geisteswelt. Die Sprache des Heiligen Geistes nun hat nach dem Bericht von Pfingsten ein unvergleichliches Merkmal. Menschen hören eine fremde Sprache und verstehen, was gesagt wird, in ihrer eigenen Sprache. Das ist ein Phänomen. Es ist eine Sprache und offensichtlich eine fremde. Aber sie wird verstanden gleichzeitig in den Herzen der Menschen in ihrer eigenen Sprache, obwohl die ganz verschieden ist. Das wohl mag der Sinn des geografischen Horizontes sein, der uns in der Pfingstgeschichte erzählt wird, mit all den Namen fremder Länder, und das soll heißen, ihrer Sprachen. Während uns Menschen die Verschiedenheit unserer Sprache trennt, ist es die Sprache des Heiligen Geistes, die verbindet, die ein Geheimnis in sich trägt, nach dem wir uns sehnen, in unzähligen persönlichen Gesprächen, selbst im eigenen Wohnzimmer, sogar mit der eigenen Familie. auch mit den Partnern, die verheiratet miteinander leben. Die Sehnsucht, in der eigenen Sprache den anderen zu verstehen. Die Sprache des Geistes nun öffnet zunächst einmal nicht füreinander. Die Trennung von uns Menschen ist so tief, dass auch die Sprache des Heiligen Geistes das nicht direkt zustande bringen kann. Darum legt der Pfingstbericht offensichtlich so viel Wert auf dieses Getrenntsein in den Sprachen, das deutlich zu machen. Die Sprache des Geistes öffnet den Sinn nicht für den anderen, sondern für die Taten Gottes. Sie richtet das Hören der Menschen auf das, was Gott tut. Die Sprache des Geistes deutet auf Gottes Taten. Und damit führt sie zunächst einmal über das hinaus, was uns Menschen so sehr zu beschäftigen scheint. Immer nur wir selbst. Die Sprache des Heiligen Geistes ist darum nicht einfach völkerverbindend. Wollte man das erreichen, müsste man sich wieder dem Esperanto widmen, dem man in meiner Jugend sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und das damals noch Hoffnung war, einmal eine Weltsprache zu werden, eine künstliche Sprache, die alle Völker verbinden sollte. Wir sind inzwischen bei ein paar großen Sprachen stecken geblieben. Aber hier geht es nicht um eine völkerverbindende Sprache, sondern um eine gottesverbindende Sprache. Das heißt, der Heilige Geist, die Sprache des Heiligen Geistes deckt uns das Herz Gottes auf. Deckt uns sein Tun auf. Lässt uns erkennen und deuten, das hat der Herr getan. Das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Indem nun Menschen Auge, Herz und Sinn auf Gottes Handeln richten und in ihrem Herzen entdecken, was Gott tut. Indem sie also über die Grenzen ihrer eigenen Ängste, ihrer Beschäftigung mit sich selbst und mit den Problemen der anderen und den Problemen der Welt hinausgeführt werden und schauen und hören lernen auf das Handeln Gottes, machen sie eine erstaunliche Entdeckung. Dass es ein Hören gibt, in dem die Trennung überwunden ist, in einem Augenblick. In der Sprache des Heiligen Geistes entsteht ein Verbinden durch das Hören und Schauen auf Gottes Tun und Gottes Herz. Die Deutung von Gottes Taten geschieht nun in der eigenen Sprache. Jeder weiß von uns, dass es das gibt. Wenn ich von der eigenen Sprache spreche, dann meine ich zunächst einmal unsere Landessprachen. Davon haben wir ja alleine in unserem kleinen Land 4, aber das ist mit Sicherheit nicht genug. Je älter ich werde, desto mehr beginne ich zu glauben, dass es so viele Sprachen wie Menschen gibt und nicht so viele Sprachen wie Völker. Ich lerne wahrzunehmen, dass Menschen miteinander reden, ich hätte beinahe gesagt, die im gleichen Dorf geboren sind und aufgewachsen und sich doch nicht verstehen. Ich glaube auch, dass ein tiefes Verstehen in uns nur möglich ist, was auch immer. Wenn das Verstehen in der eigenen, ureigensten Sprache geschieht, meiner Person, meines Herzens. Wenn jemand die Sprache findet, die meine ist. Ich denke, dass wir als die gegenwärtige Generation eine wichtige Lektion lernen könnten. Ich glaube nämlich, dass es keine Generation vor uns gegeben hat, die so viel geredet hat wie wir. Und ich glaube, dass es noch nie eine Generation gegeben hat, die so viel gehört hat wie wir. Dass wir inzwischen ausweichen aufs Sehen, nützt uns auch nicht mehr viel. Selbst wenn wir die Bibel zum Schluss in Comics vor Augen hätten und gar nichts mehr lesen müssten, alles nur noch in Bildern sehen. Und wenn jede biblische Geschichte verfilmt ist und wir nur noch ins Kino gehen müssten und nicht mehr in die Predigt, wir würden doch nicht verstehen. Man kann anschaulich machen, wie man will. Wenn die Sprache, die ureigenste Sprache nicht gefunden wird, bleibt das Herz leer. Keine Generation, die so viel geredet hat und redet wie wir, aber eigenartigerweise keine Generation, die sich so einsam fühlt wie wir. Alle wollen reden lernen, aber keiner will mehr hören lernen. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten mit sogenanntem direktem Zugriff von Haus zu Haus. Es gibt, ich glaube, kein Gemeindeglied ohne Telefon. Das ist doch ein Phänomen. Früher mussten die Leute noch zu Fuß gehen, wenn sie dem anderen was sagen wollten. Da konnte sich noch manches ändern unterwegs. Und nicht wenige sind umgekehrt. Und noch mehr sind gar nicht erst gegangen. Erklärungen. Erklär's mir bitte, sagen wir. Liebe Gemeinde, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der die komplizierten Geheimnisse der Naturwissenschaften in so allgemein verständlicher Sprache perfekt erklärt worden sind wie heute. Es gibt Zeitschriften über Naturwissenschaften, die sind phänomenal. Es gibt Filme über naturwissenschaftliche Vorgänge, die sind phänomenal. Aber haben wir das Leben begriffen? Nein, ich glaube nicht. Trotz allem Sachwissen und unzähligen Erklärungen verstehen wir scheinbar immer weniger. Es würde uns auch nichts nützen, wenn wir die Bibel in Zürcher Mundart haben. In Berner haben wir sie schon. Beziehungsweise das Evangelium. Es nützt uns nichts, auch wenn die Zürcher Bibel inzwischen wieder revidiert werden wird, um noch verständlicher zu werden. Ohne die Sprache des Geistes, meine Schwestern und Brüder, bleiben wir einsam. Und unsere Isoliertheit wird umso größer, je mehr wir reden. Und unser Nichtverstehen umso größer, je mehr wir erklären. Über Gott und die Menschen. Es sei denn, wir hören die Sprache des Geistes. Des Geistes Jesu Christi. Manchmal kommt mir ein uraltes Wort aus dem Propheten in den Sinn. Sie hören und verstehen nicht. Sie sehen und sehen doch nicht. Wir gehen aufeinander zu. Wir reden von unserer Beschäftigung, unseren Problemen und unseren Plänen. Wir suchen Herzenskontakt und sind weiter denn je voneinander entfernt. Wann werden wir lernen, dass der Heilige Geist uns auf Gottes Taten weist? Nicht nur auf seine Taten in der Welt, sondern auch auf seine Taten in unserem Leben und im Leben des anderen. Wann werden wir verstehen, dass diese Sprache nicht meint, den anderen zu bewundern, sondern Gott zu loben? Wann werden wir verstehen, dass Gottes Taten im Leben eines anderen zu sehen nicht bedeutet, neidisch zu werden, sondern wenn man Gott über seine Taten im Leben des anderen lobt, könnte es sein, dass man sie im eigenen Leben entdeckt, aber nicht mit Neid. Da entsteht Gemeinschaft aber es ist eine Gemeinschaft, die nicht machbar ist und über die man dann, wenn sie entsteht, nicht verfügen kann. Wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben an der Sprache des Geistes, liebe Gemeinde, ist, dass ich über euch nicht verfügen kann. Auch nicht jetzt. Nicht durch meine Sprache. Nicht durch meine Beredsamkeit. Ihr alle kommt oder kommt nicht, wann ihr wollt. Ihr alle geht, wohin ihr wollt. Und ihr alle hört, was ihr wollt. Das bedeutet, ich kann nicht über euch verfügen. Ich könnte euch drohen, es würde nichts nützen. Da würdet ihr wegbleiben. Kein Mensch hört sich auf die Dauer Drohungen an. Ich könnte euch loben. Ihr würdet es mir mit der Zeit nicht mehr glauben, weil ihr wisst, dass es nicht stimmt. Wie soll ich über euch verfügen? Ich habe begriffen, dass ich es nicht kann. Und darum versuche ich es auch gar nicht. Wenn ich euch grüße als Menschen Gottes, dann tue ich das mit einer Verheißung, deinem Glauben in meinem Herzen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist über alles Fleisch, auch über eures, in euer Leben, ob ihr es wisst oder nicht. Natürlich werdet ihr den ausgegossenen Geist nur so weit hören, als ihr seine Sprache lernt. Und das ist eine alte Weisheit, das muss jeder selber. Es gibt zwar Dolmetscher, aber schon eine blöde Abhängigkeit. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Ich bin dankbar für sie, aber auf die Dauer ersetzen sie niemals den direkten Kontakt. Die Sprache des Geistes zu lernen, ist ein persönliches Privileg, das keiner dem anderen wegnehmen kann. Die Sprache des Geistes zu lernen, ist aber auch gleichzeitig die Erfüllung jener Sehnsucht in unserem Herzen, die wir so gerne auf die Natur projizieren, nämlich die Botschaft der Hoffnung und des Lebens zu hören. Wir werden dann vielleicht sogar Blut, Feuer und Rauchdampf anders hören. Es wird dann vielleicht sogar Krankheit und Tod in unserem Leben anders gehört. Es wird dann vielleicht sogar diese und jene Rettung anders gehört, weil wir gelernt haben, die Sprache des Geistes zu hören. Wir werden dann vielleicht sogar unsere Träume wieder anders hören, unsere Visionen anders deuten. Vielleicht geht es dann nicht mehr nur ums persönliche Glück oder um die Weiterentwicklung. Vielleicht geht es dann auch im Deuten der Träume und der Visionen, die uns leiten, um den Zusammenhang unseres Lebens im Erlösungsweg Gottes. Und vielleicht werden wir dann uns selber verstehen, nicht einfach und nur als Menschen dieser Welt und Angehörige unserer Völker, sondern wir werden uns gleichzeitig und mit einer Priorität verstehen als Menschen von Gottes Volk. Wir werden uns dann nicht mehr hintersinnen müssen, wie wir die Welt bekehren, sondern wir werden den Weg der Erlösung gehen und damit seine Zeugen sein. Das macht manche Worte überflüssig. Das schafft auch wieder Raum fürs Leben, das viele Christen scheinbar verloren haben. Das schafft wieder Raum zum Atmen. Aber das schafft auch das Reden des Geistes. Weil wir, was wir sehen, zu deuten gelernt haben in seiner Sprache und endlich begonnen haben zu begreifen, dass die Taten Gottes für uns sind und nicht gegen uns. Und dass es seine Taten sind und bleiben werden und nicht unsere. Damit werden wir seine nicht mit den unseren ersetzen und unseren Gottes Stelle setzen. Aber wir werden unseren Weg gehen, der uns zugewiesen ist und den wir auch gehört haben und verstanden durch die Sprache seines Geistes. Amen. Du Heiliger Geist, du bist wunderbar. Bringst uns die Gegenwärtigkeit Jesu Christi in unser Herz. Lass uns eine Sprache finden, dich anzubeten, dich zu lieben, dich zu ehren. Stellst uns die Person Jesu Christi vor Augen, sodass wir nicht länger ein Leben lang nach Vorbildern hungern, die wir nicht finden. Lehrst uns, dass Gott uns verstanden hat. Bis in das Herz Gottes führst du uns. Wie könntest du das tun, wenn du uns nicht ins eigene Herz führst? Wie könnten wir seine Herrlichkeit schauen, wenn du uns nicht den Abgrund unseres eigenen Lebens aufdecken würdest? Wie könnten wir unsere Erlösung erfahren, wenn du uns nicht unsere Verlorenheit zeigst? Du bist der beste Lehrer, den es gibt. Und du bist der Einzige, der uns Gott lehren kann. Und es tut und es will und kein anderes Bestreben hat, als uns das Geheimnis Gottes zu lehren. In Jesus, unserem Herrn. Heute feiern wir dich, du Geheimnis. Du, den wir anreden dürfen als du. Du, der uns ernst nimmt, als die wir sind. Du, der uns nicht verwirft in unserer Verlorenheit. Du, der uns überflüssig macht, dass wir uns ständig selbst rechtfertigen und uns damit beschäftigen und die anderen auch. Du, der du uns die Schrecken nimmst von dem, was Menschen angerichtet haben, und anrichten können. Du, der du uns auch unsere Ohnmacht zeigst und uns in der Ohnmacht lieben lehrst. Lieben, weil wir an die Vollendung glauben, in die du uns und diese Menschheit führst, nach dem Geheimnis Gottes, uns hinweisest auf den Anfang der neuen großen Schöpfung, in Jesus, dem Herrn. Du bist ein wunderbarer Geist. Erwecke diese Freude in unseren Herzen und lehre uns deine Sprache. Gnadenvoll, liebevoll. Bleibe bei uns, Heiliger Geist. Verlass uns nicht. Auch dann nicht, wenn wir in die Dunkelheit unserer Grenzen und Verzweiflungen stürzen. Auch dann, wenn unsere Gefühle uns alles andere sagen wollen. Auch dann, wenn andere Geister um uns kämpfen und ringen, um uns sich selbst untertänig und zu eigen zu machen. Du wunderbarer Geist, verleihst uns die Würde Gottes. Tu dein Werk an uns, im Namen Jesu.